Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast im Deutschen Bundestag. Mein Gesprächspartner ist Alexander Jordan. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
Ja, hallo, guten Tag, Oliver. Und danke auch, dass du den Weg hierher gefunden hast, in den Deutschen Bundestag, mit bestem Blick aufs Brandenburger Tor, hier direkt unter den Linden in unser Büro.
Genau. Alexander, wir haben uns darauf geeinigt, wir sind per Du. Du bist ganz frisch gewählt noch das ist deine erste Legislatur hier im Deutschen Bundestag. Die Eindrücke hier in Berlin sind also noch ganz neu und ganz frisch. Deshalb erstmal herzlichen Glückwunsch und ich sage auch mal Gottes Segen und Gottes Geleit für deine wichtige Aufgabe, die du hast.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir dafür wirklich von Herzen. Und es ist eine große Ehre und eine große Chance, sowohl für mich als auch natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben, die mir ihre Themen mitgegeben haben, jetzt hier für die kommenden 4 Jahre für meinen Wahlkreis und auch darüber hinaus aktiv zu sein. Mhm.
Aufeinander aufmerksam geworden sind wir, Alexander, als du uns dem ERF geschrieben hast und dich bedankt hast für Gebet. Und du sprachst auch ausdrücklich von deiner Berufung in den Bundestag. Was war zuerst da, die Begeisterung für Jesus Christus oder die Politik?
Das war tatsächlich Jesus Christus, wobei Begeisterung damals noch ein bisschen anders war. Ich habe den Glauben durch meine Kindheit eigentlich nie kennengelernt. Aufgewachsen bin ich in Berlin Ost geboren, also Berlin hatte damals noch den Zusatz Hauptstadt der DDR. Ja, das heißt, du kannst dir auch vorstellen, dass das natürlich bedeutet, dass man da regelmäßig in einem Elternhaus groß wird, das keinen Bezug zum Glauben und keinen Bezug zu Jesus hat. Und genauso war es bei mir tatsächlich auch. Und das erste Mal wirklich mit Glauben, mit lebendigem Glauben in Berührung, bin ich durch einen Austausch in die USA gekommen. Ich habe 5 Wochen in Texas verbracht, was ich damals nicht wusste, dass die Gastfamilie sehr stark aktiv war bei den Methodisten. Und da bin ich gelandet in einer Familie, da hatte der Opa war Vorsitzender der Methodistischen Bischofskonferenz in Texas. Und ich habe innerhalb von 5 Wochen so viel Gottesdienste besucht, wie vielleicht manch anderer in seinem ganzen Leben nicht, sowohl bei Methodisten als auch bei Baptisten. Und da gemeinsam zu sitzen, zu beten, auch wo ich das erste Mal aufgefordert wurde, ein Tischgebet zu sprechen, ich kannte das tatsächlich gar nicht. Ja? Oder auch mal in der Bibel was nachzulesen, das waren Dinge, die waren mir aus meiner Kindheit heraus fremd. Aber dieser Glaube und das auch wirklich in den Familien zu spüren, dass das ein Ankerpunkt für alle ist, das hat mich damals fasziniert und hat mich dazu motiviert, nach meiner Rückkehr nach Deutschland meine Eltern zu fragen, ob ich mich gern taufen und auch konfirmieren lassen darf. Und die waren erstmal nicht dagegen, haben aber auch gesagt, naja, wenn du das nur machst des Geldes wegen, ist ja natürlich so, wenn man konfirmiert wird, gibt es auch ein Geldgeschenk, das Geld, das würden wir dir auch so geben für deinen Führerschein. Also du musst das jetzt nicht deswegen machen, aber ich habe gesagt, ich möchte das gern. Meine Eltern, die haben mich tatsächlich auch begleitet dazu. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie bei der Taufe auch mit dabei gesessen haben und auch ab und an in der Kirche mit dabei waren. Insofern, glaube ich, habe ich schon ein bisschen auch was aus Texas damals mitgenommen, was mich hier auf den ersten Metern des Glaubens auch motiviert und mir den Anschub gegeben hat. Ja, folgend bin ich dann in der Landeskirche verankert geblieben, natürlich mal mehr, mal weniger. In meiner Sturm- und Drangzeit, die ich dann natürlich auch hatte, ist das ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Studium, später dann beruflich 4 Jahre in München. So die Nähe zur katholischen Kirche habe ich nicht ganz so schnell gefunden, ehrlich gesagt, obwohl ich auf vielen Hochzeiten war und das auch interessant fand, den kirchlichen Teil. Und auch damals öfters, es gab in München einen christlichen Radiosender, der halt katholisch war, Radio Horeb, den habe ich öfter gehört, ne, warum auch immer, ehrlich gesagt, aber ich habe immer so ein bisschen damals auch schon den Anker zum Glauben behalten.
Alexander, was waren dann so die nächsten Schritte? Wo wurde das so ein bisschen, ich sag mal, fester, verbindlicher?
Das ist tatsächlich vor etwas mehr als 10 Jahren eingetreten. 2014 bin ich mit Menschen in Berührung gekommen, die wirklich einen sehr lebendigen christlichen Glauben hier in Deutschland gelebt haben. Und das waren Menschen aus einer afrikanischen Gemeinde heraus. Ja, das heißt, die auch nochmal eine ganz andere Sicht mitgebracht haben aus ihrer Heimat, wo Glaube an Jesus auch wirklich durchs Leben durchträgt, durch schwere Zeiten, die dort häufiger auftreten, als ich das in Deutschland habe. Und über diesen Hintergrund habe ich tatsächlich auch für mich selber den Ruf dann gehört, ja, und gespürt, dass der Herr mich da zieht in diese Richtung. Und wir sind mittlerweile, meine Frau und ich, seit genau 8 Jahren Mitglied in einer christlichen Gemeinde, die zum Bund der Pfingstkirchen gehört.
Mhm. Du hattest mir im Vorfeld erzählt, deine Frau kommt aus Afrika. Hast du sie dort kennengelernt?
Nein, also ich war viel in Afrika unterwegs über Entwicklungshilfe. Wenn ich das zusammenziehe, war ich 13 Monate in Summe in Ghana. Meine Frau kommt allerdings aus Kamerun und die habe ich in Wolfsburg kennengelernt.
Magst du noch erzählen, wo seid ihr euch begegnet? Ich nehme mal an deinem Arbeitsplatz, oder?
Das war eine Veranstaltung um die Weihnachtszeit. Dort hat sie gesungen und das hat mich sehr stark angesprochen. Und daraufhin habe ich sie natürlich angesprochen. Und sie war erstmal ein bisschen reserviert und ich bin dran geblieben. Und ich sag mal, nach einem Vierteljahr hat so der eine Schritt den anderen ergeben. Und sie war selber eben schon auch über ihre Familie stark im Glauben unterwegs, ist auf einer katholischen Schule in Kamerun über mehrere Jahre gewesen und hat hier auch einen lebendigen Glauben in Deutschland gelebt. Ja, und haben wir gemeinsam hier diesen Weg fortgesetzt. Für sie mit mehr Erfahrung im Glauben. Sie ist auch immer noch deutlich bibelfester als ich. Ich finde das immer faszinierend im Hauskreis, was sie dann rauskramen kann. Und deswegen, sie bestärkt mich da auch in dem Glauben und hilft dabei auch, dass wir unsere Kinder haben, 2 Kinder, dass wir die auch in einem wirklich liebevollen und christlichen Elternhaus großziehen können.
Ja, ja. Du selbst hast in Wolfsburg gearbeitet, bei Volkswagen. Erzähl mal ein bisschen, was hast du dort gemacht?
Ja, also bei Volkswagen habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Ich bin Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, dort in der Forschung und Entwicklung und habe genau im Versuchsbau, dort wo Prototypenfahrzeuge aufgebaut werden, technische Lösungen entwickelt, um bestimmte Funktionen, Features schon abbilden zu können, bevor es die eigentliche technische Serienlösung dafür gibt. Okay. Ich hoffe, das war verständlich.
Also ich denke schon, und das war ja schon fast so eine Bewerbung auf vielleicht einen Ausschuss für, ich weiß nicht, was es da gibt, Forschung, Technologie, wie auch immer.
Für den habe ich mich auch beworben.
Für den hast du dich auch beworben, genau. Die zu dem Zeitpunkt, wo wir unser Gespräch führen, sind jetzt noch nicht die Plätze sozusagen in den Ausschüssen, wo ja die eigentliche Arbeit im Bundestag getan wird, noch nicht vergeben. Deshalb können wir da auch noch nicht spezifischer werden. Alexander, wann kam bei dir die Politik ins Spiel?
Ich habe zu meiner Schulzeit einen Lehrer gehabt. Der hat bei uns Mathematik unterrichtet, Physik, Chemie. Das waren meine Lieblingsfächer. Und der hat irgendwann mal in den 90ern gesagt, Mensch, ja, politisches Engagement ist toll. Na, überlegt euch das doch mal, egal in welcher Partei. Der war nun damals in der SPD. Und ich habe tatsächlich auch mir Gedanken gemacht bei jeder Partei, wo finde ich mich am ehesten wieder? Und bin Jahre später, 2001, dann bei der CDU gelandet. Hat eine starke Jugendorganisation, die Junge Union. Und das für die Partei damals stand und auch heute steht, das waren Punkte, mit denen ich mich selber am ehesten identifizieren konnte und habe da den Weg über Junge Union, CDU mittlerweile eben vor 24 Jahren in die Politik gefunden. Richtig aktiv geworden, politisch mit einem Mandat bin ich erstmalig zur Kommunalwahl 2021. Ich bin in unserer Stadt Königslutter Ratsherr und Vorsitzender unseres wunderbaren Stadtverbands.
Dein Wahlkreis umfasst ja unter anderem eben auch Wolfsburg. Jetzt ging ja vor Wochen durch die Nachrichten, dass das für Volkswagen alles gar nicht so einfach ist. Die Mitarbeiter teilweise bangen ja darum, müssen teilweise Standorte in Emden oder wo auch immer geschlossen werden. Wo wird Personal reduziert? Jetzt bist du deren direkt gewählter Abgeordneter. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Menschen, die dann sicherlich auch sagen, Mensch, hier, Herr Jordan, tun Sie doch mal was für uns. Und ich kann mir vorstellen, in diesen globalpolitischen Dingen, wo das sich ja alles widerspiegelt, jetzt haben wir noch die ganze Zolldebatte mit den Vereinigten Staaten, da stehst du ja sicherlich auch ich will nicht sagen hilflos davor, aber wie gehst du persönlich damit um, ja, mit den Menschen, die dich da gewählt haben und sicherlich auch Hoffnung in dich da hineinsetzen?
Also genau der Trend, den du abzeichnest und auch die Situation, in der sich die Branche befindet, ist der Grund gewesen, warum ich mich hauptsächlich vor einem Jahr dafür entschieden habe, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Bin seit 20 Jahren in Fach- und Führungsverantwortung in der Automobilentwicklung bei einem großen, ja weltweit aktiven Automobilzulieferer. Volkswagen war eben in der Hauptsache mein Kunde. Und bei den Zulieferern muss man sagen, ist dieser Trend noch verstärkt angekommen. Das heißt, der Druck auf die Automobilhersteller ist an die Zulieferer durchgereicht worden und in Teilen tatsächlich auch verstärkt. Das heißt, wenn der Automobilhersteller bei sich selber spart, dann tut er das regelmäßig auch bei den Lieferanten und dort unter Umständen auch noch stärker, als er das bei sich selber tut, was eben bei einem Lieferanten weniger stark wehtut. Und deshalb bin ich schon angetreten, und es war auch das Branding, also quasi das Bilden der Marke Alexander Jordan im Wahlkampf, der Autoexperte für die Region. Das ist eben das Thema, das ich hier in Berlin auch durchtragen möchte. Wolfsburg ist das automobile Hauptquartier Europas. Und wenn es nach uns geht, dann darf es das auch gern bleiben für die kommenden Jahre. Wir brauchen Innovationskraft. Und wenn wir nicht Sorge dafür tragen, dass wir in den kommenden Jahren hier die Trendwende hinbekommen, dann wird diese Innovationskraft und damit auch Kaufkraft am Ende aus unserer Region verschwinden.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, noch ist nicht klar, in welchen Ausschüssen du im Bundestag arbeiten wirst. Trotzdem, Wünsche darfst du an dieser Stelle ja äußern. Was wünschst du dir vielleicht in 4 Jahren erreicht zu haben, gerade in dem Bereich, den du geschildert hast? In welche Richtung möchtest du arbeiten? Wo wünschst du dir, ich sag mal, Gelingen, Gottes Segen in dem, wofür du ja als Abgeordneter kämpfen willst?
Ja, in deiner Fragestellung steckt natürlich auch genau meine Annahme drin, dass nicht alles an meinem Wirken liegt. Ja, wenn das meine Grundannahme wäre, mit der ich in mein Mandat reingehe, dann glaube ich, würde ich schon verzweifeln, weil die Größe der Aufgabe ist nichts, was man allein schaffen kann. Es ist keine Einzelleistung, es ist eine Teamleistung, die hier in der Fraktion, die in der Regierung stattfinden darf und die aber auch begleitet. Ja, durch Gott, getragen durch den Heiligen Geist, uns hier in den nächsten Jahren auch zu bestimmten Dingen beflügeln kann, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht absehen können. Vom Ergebnis her wünsche ich mir, dass die Menschen in meinem Wahlkreis und auch darüber hinaus, dass die Unternehmen, dass die wieder mehr Zukunftschancen als Risiken sehen, dass Investitionen stattfinden, dass über all dem, aber auch soziale Fragestellungen, das Klima, das Erwägung dazu, dass die auch nicht aus der Gedankenwelt verschwinden. Ja, aber unser nächster großer Schritt hier natürlich erstmal wirklich wieder Wettbewerbsfähigkeit herstellen, damit wir die Kraft, die wir haben, dafür nutzen können, auch diese nächsten großen Schritte gemeinsam zu gehen. Und wie die aussehen werden, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten definieren.
Wärst du bereits Abgeordneter gewesen vor, ich sag mal, 15 Jahren oder so, hätte ich dir die Frage nicht gestellt, die ich dir jetzt stellen will. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer wesentlich komplexer gewordenen Welt mit Klimawandel, den globalpolitischen Herausforderungen, USA, China, Europa, Dinge, die wir uns vor Jahren nicht hätten vorstellen können, Krieg auf einmal in Europa quasi vor der Haustür. Ich habe den Eindruck, es ist so komplex, dass es aus meiner Sicht nahezu menschenunmöglich ist eigentlich, gute politische Antworten zu finden, die jedem gerecht werden. Hast du den Eindruck, dass aus bestimmten Kreisen zu viel von dir, von euch als Politiker erwartet wird?
Das ist eine gute Frage. Die Erwartungshaltungen, glaube ich, sind heutzutage schon viel individueller vielleicht auch, als es das in der Vergangenheit war. Ich finde Meinungsaustausch sehr gut und sehr wichtig und ich schätze auch wirklich den Rat in den Wahlkreis hinein. Es ist so, dass eine sehr große Zahl von Menschen jeden Tag auf mich zukommt mit ganz spezifischen Sorgen und Nöten. Und das ist eine Aufgabe, die man so nicht erfüllen kann. Wirklich jedes Bedürfnis so zu erfüllen, dass diejenigen, die die Frage haben oder die das bestimmte Thema haben, das dann auch wirklich zufriedenstellend zu beantworten. Zum Eingang deiner Frage, wir haben die Situation, dass wir viele Themenkomplexe haben, die wir selber gar nicht beherrschen. Im Wahlkampf großes Thema, unsere Sicherheit im Außen, wo ich auch immer gesagt habe, dass Berlin nicht festlegt, wie viel Geld wir für Verteidigung ausgeben, sondern dass in Moskau, dass in Washington definiert wird, ja, nach der äußeren Bedrohungslage und wie wir dem gemeinsam mit unserem Verbündeten begegnen können. Und deshalb sind das auch Teile, wo die Politik selber auch gar nicht die Antwort geben kann. Mhm. Was mich allerdings auch hoffnungsfroh stimmt, ist, dass ich als Christ nicht allein bin in der Politik. Und wenn man sich die Eröffnungsrede oder die Antrittsrede von Julia Klöckner zum 21. Deutschen Bundestag zu ihrer Wahl als Bundestagspräsidentin anhört und da mal genau den letzten Satz, da sagt sie nämlich wortwörtlich, dass es ihr wichtig sei, auch anzuerkennen, dass wir alle unter den Segen Gottes stehen sollten mit unserem Wirken. Und dass wir als Parlament und als Politiker nicht die letzten Antworten geben, sondern immer nur die vorletzten Antworten. Und das ermutigt mich, dass die letzten Antworten dann dazu helfen werden, dass wenn wir die vorletzten Antworten so gut wie möglich gegeben haben, dass der Rest dann wirklich Gottes Wirken sein darf.
Mhm. Auf verschiedenen kirchlichen Veranstaltungen erlebe ich immer wieder hier in Berlin auch, dass ich Abgeordneter verschiedener Parteien auch begegnen, auch teilweise in einigen Fällen sogar freundschaftlich miteinander verbunden sind. Hast du auch schon das Gespräch mit Christen aus anderen Fraktionen geführt? Hat sich da schon das eine oder andere ergeben, wo man sich, sag mal, zu erkennen gegeben hat? Oder ist das noch Zukunftsmusik bei dir?
Ja, ich war tatsächlich schon auf einigen Veranstaltungen und ich freue mich, dass ich viele Einladungen bekomme und ich versuche auch tatsächlich jede Einladung anzunehmen, wenn es Gottesdienste, wenn es kirchliche Veranstaltungen sind, auch vor unserer konstituierenden Sitzung in der Hedwigskathedrale, dieser wirklich sehr gute ökumenische Gottesdienst. Das ist mir eine Freude, zu solchen Veranstaltungen zu gehen und auch zu sehen, dass es hier im Parlament eine gute Anzahl von Menschen gibt, die auch einen lebendigen Glauben haben. Wissentlich habe ich ehrlich gesagt mit Mitgliedern von anderen Fraktionen, Christen, noch gar nicht so viel gesprochen, weil bisher alles so ein bisschen ja im eigenen Saft der Fraktion stattfindet, die mit 208 Mitgliedern schon groß genug ist, die alle kennenzulernen. Und teilweise treffe ich immer noch Abgeordnete, wo ich ein bisschen rätsel, gehören die jetzt zur CDU, gehören sie zur SPD? Also insofern, das wird sich zeigen und ich bin mir aber sicher, dass wir genügend Anknüpfungspunkte auch haben werden und da freue ich mich sehr drauf, auch fraktionsübergreifend natürlich gute Verbindungen aufzubauen. Denn klar ist es, wie ich es vorhin auch gesagt habe, das ist keine Einzelleistung, sondern hier müssen auch fraktionsübergreifend gute Lösungen gefunden werden. Und da meine ich auch nicht nur die Regierungsfraktion, sondern wirklich jede Stimme hier im Parlament ist auch berechtigterweise da und muss auch gehört werden.
Erzähl doch mal so ein bisschen, die ersten Wochen jetzt hier im Bundestagsbetrieb, wie sahen die für dich aus? Wie ging das für dich los hier?
Ja, also so ein bisschen wie zur Einschulung tatsächlich. Ja, also mir hat nur die Schultüte gefehlt. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir sehr viele neue Abgeordnete haben. Hier in der Fraktion von 208 Mitgliedern haben wir 62 neue Abgeordnete, die zum ersten Mal hier ihre Wege im Parlament gehen. Und da wird man wirklich gut an die Hand genommen. Wir haben hier zu den ersten Tagen sehr, sehr geführt, bestimmte Verhaltensregeln, aber auch Abläufe im Parlament kennengelernt, hatten 3 Tage Bootcamp, wo die Fraktion Top-Redner hatte zu verschiedenen Themen, zu Rhetorik, aber auch Sicherheitsfragen natürlich oder Fragen, wie organisiere ich und stelle ich ein Büro auf. Und für mich als Neuling natürlich wichtig, hier gute Unterstützung zu haben, dass die beiden schon kennengelernt. Ja, habe hier 2 sehr erfahrene Mitarbeiterinnen für mein Büro akquirieren können, die mich hier unterstützen. Allein wäre ich da tatsächlich erstmal aufgeschmissen im parlamentarischen Betrieb. Es geht in den nächsten Wochen richtig los. Wenn die Regierung gebildet ist, wenn die Ausschüsse losgehen, dann wird es auch noch mehr zu tun geben. Aktuell sind es tatsächlich eher so organisatorische Aufgaben, ne, Büro aufsetzen, Kontakt mit dem Wahlkreis so etablieren, dass der Informationsaustausch gut funktioniert. Und natürlich ja auch als Abgeordneter hier alles kennenzulernen, arbeitsfähig zu werden und sich sehr stark zu vernetzen. Ich nehme aktuell fast jede Abendveranstaltung auch mit, die sich bietet, weil das eben sehr gut ist, um Netzwerke aufzubauen.
Ja. Das hört sich nach viel Arbeit an und das ist das, was wahrscheinlich fast jeder mit den Aufgaben eines Bundestagsabgeordneten verbinden würde. Da bleibt wenig Zeit fürs Private. Du und deine Frau, habt ihr vorher irgendwelche Absprachen getroffen, wie ihr sozusagen euer Familienleben im besten Sinne lebendig und warm halten wollt in den nächsten 4 Jahren?
Mein zunächst ist erstmal wichtig, dass meine Frau mich überhaupt motiviert hat, diese Aufgabe anzunehmen. Ich kann mich noch genau an das Gespräch erinnern, als sie mir gesagt hat, ja Mensch, wenn du das jetzt gern machen möchtest, sie kam damit sogar proaktiv, ja, dann wäre doch jetzt die Chance dazu, Mensch, Politik, Bundestag, mach das doch. Und ich unterstütze dich, wir unterstützen dich. Wir haben 2 Kinder, unsere Tochter ist 7 Jahre alt, unser Sohn ist 5. Das heißt, die sind jetzt auch gerade in der Phase, wo ein funktionierendes Familienleben für die sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und wir haben den großen Segen, gut angebunden zu sein. Wir haben die Bahnstrecke Wolfsburg-Berlin, die man in einer guten Stunde absolvieren kann. Tür zu Tür brauche ich 1 Stunde 45. Insofern sind da die Voraussetzungen gegeben, dass ich, wenn mal was ist, zwischendurch schnell zu Hause sein kann. Aber natürlich auch das klare Commitment, wenn ich zu Hause bin, mich dann auch wirklich um die Familie zu kümmern. Und das funktioniert sehr gut. Unsere beiden Kinder waren auch hier schon zu Besuch, haben am Wochenende mal eine kleine Führung mit Papa durch den Reichstag an meinem neuen Arbeitsplatz bekommen. Und die sind da tatsächlich auch Feuer und Flamme. Unser Sohn möchte Bundeskanzler werden. Ja, er hat noch ein bisschen Zeit, aber er läuft auch im Anzug rum mit Schlips und Kragen. Und Bundeskanzler, das ist jetzt seins, falls es Feuerwehrmann nicht wird.
Sehr schön, wunderbar. Klasse. Und das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen früh. Und wenn wir noch mal in ein paar Monaten oder Jahren ein Interview miteinander führen, kannst du mir das noch dezidierter beantworten. Aber kriegst du es auch hin? Ich sag mal, dass wenn du dann tatsächlich zu Hause bist, dass das Handy ausbleibt, oder Hand aufs Herz, gibt es doch immer den schielenden Blick irgendwie auf das, was jetzt als nächste Anforderung schon wieder kommt.
Ja, tatsächlich schaffe ich das sogar besser als vorher. Ich war an meiner letzten Arbeitsstelle auch in einer sehr verantwortungsvollen Position, wo viele Aufgaben auch ad hoc zu erledigen waren oder zumindest also ad hoc spontan und schnell beantwortet oder eingesteuert werden mussten. Meine Erreichbarkeit, die ist eigentlich über die letzten Jahre meines Berufslebens immer sehr, sehr wichtig gewesen, weshalb ich auch im Urlaub regelmäßig gearbeitet habe. Ja, und insofern ist das was ich versuche jetzt mit dieser neuen Stufe, mit diesem nächsten Schritt, den ich jetzt hier habe, aber auch für die Familie so zu organisieren, dass sie wirklich mehr von mir haben, als es vielleicht in der Vergangenheit auch manchmal der Fall war.
Heute im Gespräch beim ERF Alexander Jordan. Er ist frisch gewählter Bundestagsabgeordneter. Wir treffen uns hier in seinem Büro in Berlin. Alexander, wir leben in einer Zeit, in der, ich sag mal, deine Berufung, so wie du es siehst, nicht zwingend die angesehenste in der Gesellschaft ist. Es gibt unwahrscheinlich viel Bashing, Hate Speech, negatives Gerede, unwahrscheinliche Gruppierungsbildungen war, einer gegen den anderen, man wird doch wohl noch sagen dürfen und die Wahrheit und dergleichen mehr. Wie gehst du persönlich damit um oder anders gefragt, ist dir das auch eine Not?
Ja, ich habe schon zur Kenntnis genommen, auch gerade während des Wahlkampfs, dass man da einen bestimmten Ansprachen teilweise ausgesetzt ist, die man nicht gut findet. Gerade die sozialen Medien laden teilweise dazu ein, dass Menschen Frust abladen. Und das ist in Teilen auch nachvollziehbar, hilft aber nicht weiter, wenn man eine gesundere Diskussionskultur aufbauen möchte. Mhm. Was mir regelmäßig allerdings wirklich gelungen ist, und dafür habe ich viel positives Feedback bekommen, ich habe jede Anfrage, auch wenn sie erstmal unfreundlich rüberkam, persönlich beantwortet. Und oft haben sich dadurch Gesprächsfäden entwickelt, wo man dann doch einen gemeinsamen Konsens gefunden hat. Und ich versuche dann wirklich den Weg zu gehen, zu verstehen, was ist das Bedürfnis dahinter, und auch dafür Verständnis zu schaffen, dass nicht für alles eine zufriedenstellende Antwort da sein kann. Mhm. Und ich glaube, das hat schon geholfen, dass die Glaubwürdigkeit, die Menschen teilweise vermissen, dass die zumindest in diesen Gesprächen auch adressiert werden konnte. Ich glaube, das ist gut gelungen und davon habe ich auch profitiert. Und die Menschen, die da mit diesen Anliegen zu mir gekommen sind, regelmäßig auch, die haben mir das zurückgespiegelt. Mensch, das ist toll, dass du geantwortet hast, du hast mich ernst genommen. Und ich glaube, das fehlt manchmal, dass man wirklich dieses offene Herz auch füreinander hat Und ich werde mich dafür einsetzen, es auch in den kommenden Jahren so durchzutragen.
Mhm. Demokratie lebt ja davon, den anderen wahrzunehmen und sich mit seiner anderen Überzeugung auseinanderzusetzen. Warum ist das aus deiner Sicht besonders wertvoll?
Es ist wie immer ja auch ein Geben und ein Nehmen. Ja, also ich profitiere ja auch davon. Ich bin als Politiker hier verantwortlich für die Menschen in meinem Wahlkreis. Und ich habe, wenn ich mir die Bandbreite der Menschen und ihre Geschichten, die sie alle mitbringen und ihre Erfahrung, da habe ich doch nur einen ganz kleinen Bruchteil davon. Deswegen, das Zuhören, das bringt mir selber, glaube ich, manchmal fast mehr als den Menschen. Aber auch das Gefühl, ernst genommen zu werden, dass jemand da ist, der Themen ernst nimmt, der sie mitnimmt, das ist, glaube ich, was den Menschen auch wirklich teilweise fehlt.
Hm. Laut unserer Verfassung bist du als Bundestagsabgeordneter ja nur deinem Gewissen verpflichtet. Dennoch würde es dazu kommen, dass du, ich sag mal, bei Dingen für deine Fraktion stimmen wirst, wo du vielleicht sagst, na ja, also hätte ich zu entscheiden, würde ich es vielleicht auch anders machen. Wie gehst du mit diesem Konflikt um?
Praktisch hat sich die Frage noch nicht gestellt, weil die einzigen Abstimmungen, die wir bisher hatten, eben die Wahl der Bundestagspräsidentin und der Vertreter waren.
Aber ich vermute, du hast dir bestimmt schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht.
Ich habe mir Gedanken gemacht und ich wurde auch dazu gefragt. Ich finde den Fraktionszwang, so wie er heißt,
gibt es ja eigentlich nicht.
Gibt es eigentlich nicht. Ne? Also es ist eine geübte Praxis und es ist auch wichtig für eine Regierung, dass sie weiß, dass sie die Mehrheit für ihre Gesetzesvorhaben im Parlament weit überwiegend haben wird. An dem Punkt, wo ich sage, dass das mit meinem Gewissen nicht vereinbar ist, einer Vorgabe der Fraktion zuzustimmen, würde ich definitiv dagegen stimmen. Und ich würde das auch vertreten und habe auch Erfahrung von anderen Abgeordneten, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Die haben mir auch von vergleichbaren Situationen geschildert, in dem erstmal rein gar nichts passiert ist. Und wenn man es gut erklärt, dann ist es auch tatsächlich ein Vorteil für eine Fraktion, wenn sie Abgeordnete hat, die mitdenken und die an den richtigen Punkten vielleicht auch mal das Kontra oder für das Kontra einstehen.
Ich hatte vor einiger Zeit von einer Veranstaltung berichtet, da standen die Koalitionsgespräche kurz bevor. Da ging es darum, dass das nordische Modell vorgestellt wurde. Es geht darum, dass unter anderem in Schweden das Prostitutionsgesetz so geregelt ist, dass man sagt, man nimmt die Frauen aus der rechtlichen Verantwortung heraus. Männer, die den Körper einer Frau kaufen, die machen sich strafbar. Wie stehst du selbst dazu?
Ja, also ich kann das Modell voll und ganz unterstützen, habe auch viele Ansprachen dazu aus der Frauenunion bekommen. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn wir in der kommenden Legislaturperiode da einen Schritt weitergehen können, auch wenn im Koalitionsvertrag bisher nur davon die Rede ist, dass eine Expertenkommission sich mit dem Thema befassen muss. Aber ich sehe definitiv dazu einen dringenden Bedarf in Deutschland, hier auch dafür zu sorgen, dass wir Menschen unwürdige Verhältnisse da, wo sie sind, da, wo wir wissen, dass sie da sind, wo wir sie sehen können, ja, dass wir uns dagegen einsetzen.
Lass uns noch mal über ein Thema sprechen, was mir aufgefallen ist, dass es so ausdrücklich genannt wird. Der Beauftragte für Religionsfreiheit soll in der neuen Koalition ja auf jeden Fall erhalten bleiben. Das Thema Christenverfolgung ist erwähnt, auch Christen als die größte weltweit verfolgte Gruppe. Das ist in der Vergangenheit nicht immer selbstverständlich gewesen, dass man das so klar benannt hat. Was erhoffst du dir da in dieser Legislaturperiode?
Ja, ohne es anders bewerten zu wollen, wir hatten eine Legislaturperiode, in der es eine feministische Außenpolitik gab, ohne diese jetzt bewerten zu wollen. Ich würde mich freuen, wenn wir eine Außenpolitik in der kommenden Legislaturperiode betreiben, die man durchaus als christlich bezeichnen kann.
Alexander, wenn wir in 100 Tagen zusammensitzen wieder hier, was wünschst du dir, was dann Realität geworden ist in deinem Amt als Bundestagsabgeordneter?
Ja, für mich natürlich persönlich, dass ich in den Ausschussbesetzungen an Punkten angelangt bin, wo ich mich auch wirklich gut einbringen kann. Mhm. Durch meinen technischen Hintergrund sind es natürlich Themen aus Bildung, Forschung, Technologiefolgeabschätzung für unseren Wahlkreis. Verkehr ist wichtig, Bauen ist aber auch wichtig, Energie und Klima. Das sind alles Ausschüsse, für die ich mich auch beworben habe. Ich hoffe dann, in 100 Tagen in so einem Ausschuss angekommen zu sein und mich da als anerkannter Fachexperte in bestimmte Berichterstatterthemen einarbeiten zu können.
Inwieweit erhältst du Unterstützung aus deiner Gemeinde? Inwieweit steht die hinter dir?
Das ist große Klasse. Tatsächlich, mein Wahlkampfteam ist so organisiert gewesen, dass es da nicht nur ein Strategieteam und ein Ausführungsteam gab und ein Team, das sich um Plakatierung etc. kümmert, sondern auch ein geistliches Team. Mhm. Und ich hatte wöchentlich Telefonate mit meinem Pastor gehabt, wenn ich ihn nicht persönlich getroffen habe, meistens uns den Freitags rausgesucht, das hat für beide gepasst. Und ich habe da Dinge auch mit ihm auf geistiger Ebene reflektiert. Mhm. Das ist tatsächlich für mich wichtig gewesen im Wahlkampf und auch danach sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, auch wenn die Gemeinde außerhalb meines Wahlkreises liegt, ist das eine große Sache auch bei uns gewesen und habe sehr, sehr viel positiven Zuspruch bekommen davor und auch danach.
Hast du einen festen Seelsorger, jemand, der dich, ich sag mal, regelmäßig geistlich begleitet, mit dem du auch das, was du hier in Berlin in deinem Alltag erlebst, auch reflektieren kannst?
Ja, ist natürlich toll, wenn man eine Ehepartnerin hat, mit der man das gut reflektieren kann. Und das ist im Falle meiner Frau tatsächlich so, die mir da sehr hilft. Aber klar, auch in der Gemeinde. Und da ist meine Bezugs- und Vertrauensperson in erster Linie unser Pastor.
Wie konkret können unsere Zuhörer, die jetzt hier unser Gespräch hören, für dich beten? Was sind deine Anliegen? Was liegt dir besonders auf dem Herzen?
Ja. Wir haben einen sehr polarisierten Wahlkampf gehabt. Mir liegt es jetzt auf dem Herzen, dass wir relativ schnell hier einen Geist der Einheit auch finden in den Regierungsfraktionen, dass wir gut zueinander finden, dass wir gemeinsam gute Lösungen finden, dass wir auch an bestimmten Punkten über den eigenen Schatten springen, da wo es erforderlich ist und das auch erkennen, welche Punkte das dann sind. Und vor allem, dass wir schnell das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere politischen Institutionen, in unsere Demokratie zurückgewinnen können. Und natürlich dafür, dass wir, du hast vorhin erwähnt, die Situation, wir haben einen äußerst kapriziösen Präsidenten Trump, ja, dass wir da möglichst auch in ruhigere Fahrwasser irgendwann reinkommen. Ich möchte Herausforderungen nicht aus dem Weg gehen, das auf keinen Fall, aber es gibt natürlich Punkte, die außerhalb unseres eigenen Einflusses sind und dafür darf man besonders beten.
Hast du eigentlich, da habe ich dich noch gar nicht nachgefragt, politische Vorbilder? Gibt es Menschen aus der deutschen Politikgeschichte, die dich besonders beeindruckt haben?
Das habe ich tatsächlich nicht. Also beeindruckend natürlich als Kind der Wende. Helmut Kohl, ja, Wolfgang Schäuble, das sind die großen Figuren der Wiedervereinigung, die ich auch heute noch bewundere. Richtig als politische Vorbilder für mich selber hätte ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht genommen. Oder nicht, also.
Du hast es eben schon gerade gesagt, du bist ein Kind der Wende, hast also die DDR nur als Kind vielleicht nicht so stark reflektierend erlebt, wie du es erlebt hättest, wenn du ein Jahrzehnt älter gewesen wärst. Dennoch die Frage, würdest du sagen, dass du etwas Besonderes mitbringst als jemand, der in der DDR geboren ist? Ist dir vielleicht Demokratie, Freiheit möglicherweise ein noch größerer Wert? Oder ist es dir vielleicht bewusster, dass es ein großer Wert ist als vielleicht manchem anderen deiner Zeitgenossen?
Ja, also reflektierend im Kontext, wenn ich jetzt betrachte, wo ich aufgewachsen bin. Ich hatte eine schöne und eine behütete Kindheit, das kann ich gar nicht anders sagen. Aber ich kenne auch viele, die jetzt noch ein paar Jahre älter sind und die aus erster Hand eben von Einschränkungen berichten können, die ich so zum Glück nicht erleben musste. Ja, und deswegen ist es definitiv die Wiedervereinigung ein Ergebnis politischen Handelns, ja, für das ich immer noch dankbar bin, ja, und was auch wirklich zeigt, was Politik bewirken kann, was damals auch Gebet bewirken kann. Wir wissen, dass die Bewegung in Ostdeutschland eben aus den Kirchen herausgekommen ist. Und insofern diese Betrachtung, die habe ich schon. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Ja, ich bin geboren in Berlin bis 93, dann aufgewachsen in Schleswig-Holstein, 4 Jahre in München gelebt Und jetzt in Wolfsburg beziehungsweise in der Region Wolfsburg-Helmstedt angekommen seit 2010. Also eine gewisse Flexibilität habe ich auch mittlerweile, auch die dritte Währung, mit der ich bezahle. Ja, also das ist schon was, was man auch mit so einer Historie ein Stück weit mitnimmt.
Ich vermute mal, dass wir uns einig sein werden. Du darfst mir gern widersprechen, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir uns darin einig sind, dass die Demokratie das beste System ist, das uns Glaubens- und Gewissensfreiheit auch als Christen sichert und gewährleistet. Und da sind wir, Gott sei es geklagt, ja inzwischen langsam in einer Minderheitensituation, wenn man das weltweit betrachtet. Was braucht es aus deiner Sicht, dass unsere Demokratie stark bleibt, damit uns genau das erhalten bleibt in Deutschland?
Ja, wie du es schilderst, wir haben ein Stück weit einen Wettbewerb der Systeme, ja, und wir müssen das erfolgreichere System mit unserer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung haben und eben auch glaubwürdigere Antworten und ein verlässlicher Partner auch sein. Ne? Das sind Dinge, die wir auch nach außen tragen müssen, nach außen tragen dürfen. Wir sind mit Europa keine militärische Supermacht, aber wirtschaftlich sind wir es. Und damit können wir viel Einfluss nehmen und auch viel Gutes tun.
Und nach innen, sag ich mal, wir haben ja auch diese Zergliederung unserer Gesellschaft. Was braucht es da? Was wünschst du dir da?
Also eine abschließende Antwort kann ich darauf natürlich nicht geben, weil das Problem wahrscheinlich auch viel zu vielschichtig ist grundsätzlich. Was wir brauchen, ich habe es vorhin gesagt, ist schon Vertrauen in unsere Demokratie. Ja, und für dieses Vertrauen muss man sich auch irgendwo verdienen. Wir dürfen uns Gedanken machen, wo es verloren gegangen ist und wie wir das Vertrauen wieder zurückerlangen können.
Und welchen Beitrag versuchst du dazu beizutragen, zu diesem Vertrauen?
Ja, ich möchte als Bundestagsabgeordneter für die Menschen ansprechbar sein. Ich möchte glaubhaft sein. Ich möchte fleißig sein. Ich möchte Ergebnisse liefern. Und ich möchte, dass wir in 4 Jahren sagen können, naja, von den 4 Jahren hat man zumindest 3 gute bis sehr gute Jahre gehabt. Und es ist am Ende tatsächlich so, dass es Auftrag einer jeden Bundesregierung ist, dafür zu sorgen, dass es nach den 4 Jahren den Menschen besser geht als vorher. Und diesem Anspruch möchte ich gern gerecht werden.
Ich hatte es anfangs schon erwähnt, du bist noch relativ frisch hier im Bundestag. Alexander, gab es Aha-Erlebnisse? Gab es Überraschungen vielleicht, wo du selbst als jemand, der jetzt schon ein paar Jahre in der Politik unterwegs ist, gesagt hast, na, das hätte ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt hier in Berlin?
Also ganz profane Erkenntnisse beispielsweise, dass manche Menschen kleiner sind, als sie im Fernsehen aussehen und manche sind größer, ohne jetzt zu sagen, bei welchen Menschen das eine oder das andere zutritt. Aber auch die Durchlässigkeit hier in der Politik, dass ich überhaupt hier im Deutschen Bundestag sitzen darf. Ja, das zeigt auch, dass ich, ohne jetzt ein besonderer Funktionsträger einer Partei gewesen zu sein, durch genügend Menschen hierher getragen wurde. Das ist das eine. Das andere natürlich hier in Berlin auch die Durchlässigkeit im Sinne der Vernetzung, wie schnell man Kontakt mit Menschen schließen kann. Ich bin relativ schnell mit der Hälfte der Fraktion mindestens hier per Du, hoffe, dass es auch darüber hinaus funktioniert. Und dass Menschen auch ansprechbar sind, dass ich sich zum Beispiel während der Koalitionsverhandlungen Julia Klöckner anrufen kann und die sich innerhalb kürzester Zeit bei mir zurückmeldet. Ja, das ist etwas, was ich so vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ich hätte gedacht, so als Neuling wirst du erstmal aufs Abstellgleis gestellt, aber so ist es nicht. Ne? Ich habe den Eindruck, wenn man sich hier engagiert und motiviert einbringt, dass man da auch sehr schnell vorankommen kann.
Mhm. Was hast du dir vorgenommen für die Begegnung mit deinem politischen Gegner in Anführungszeichen?
Also erstmal ist die Frage, wen würde ich als politischen Gegner definieren?
Ich habe es auch bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Das ist ja ein problematischer Begriff.
Genau. Ich sage erstmal, jeder, der hier im Deutschen Bundestag sitzt, sitzt berechtigterweise da, weil er gewählt wurde und einer demokratischen Partei angehört. Es gibt Menschen, die haben andere Meinungen. Ja, und es gibt Menschen, die Meinung haben, bei denen ich sage, wenn es dahin geht, dass es menschenfeindlich wird, dann ist das tatsächlich ein Punkt, der auch für mich dazu führt, dass ich schon mal ein bisschen reservierter wahrscheinlich bin, wenn ich mit Menschen spreche, die solche Meinungen vertreten. Insofern in jedem Fall das Zuhören, was ich mit den Wählerinnen und Wählern praktiziert habe. Die haben ja auch mehrheitlich, muss man ja sagen, unterm Strich habe über 30% der Direktstimmen bekommen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass mehrheitlich Menschen eben anderen Parteien ihre Stimme gegeben haben. Und dem muss ich natürlich auch damit gerecht werden, dass ich hier auch andere Stimmen höre und die in meinem eigenen Entscheidungsprozess auch berücksichtige. Ja, und auch in dem Prozess, wie wir Meinungen in der Fraktion bilden. Es ist eben das Thema Zuhören und das Thema Ernst nehmen, das muss sich schon durchtragen. Ja, aber auch Dinge zu reflektieren und auch standfest zu sein, wo man einen anderen Punkt hat. Das ist natürlich gleichermaßen wichtig. Da dürfen wir nicht zu biegsam und flexibel in der Meinung sein, sondern müssen schon begründet dafür einstehen, für das, was wir eintreten möchten.
Ich möchte jetzt keine Vorurteile bedienen. Und ich glaube auch, dass das nicht für jede christliche Gemeinde gilt. Aber ich habe fast so ein bisschen den Eindruck gewonnen. Und da würde ich gern fragen, ob du meine Ansicht teilst. Könnte das, was du hier notgedrungen und auch im Positiven, um unser Land voranzubringen, hier einübst, der Umgang mit dem politisch Andersdenkenden. Ja. Könnte das möglicherweise vielleicht auch ein gutes Lernfeld und ein gutes Vorbild manchmal für den Umgang in unseren Gemeinden sein? Denn da gibt es ja auch wenn es vielleicht manche nicht so wahrnehmen, oft ein großes Spektrum an verschiedenen Meinungen, ob jetzt politisch oder anders geartet. Auch da ist ja eigentlich ein Umgang miteinander nötig, der nicht immer konfliktfrei ist.
Ja, mit Sicherheit ist es so, dass wir diesen großen Blumenstrauß ja an Meinung oder vielleicht auch teilweise eben ja religiösen Strömungen, ja, dass das eine Herausforderung sein kann. Ja, und ich verstehe auch, wenn Menschen da Standpunkte haben, auf die sie sich versteifen. Aber am Ende gehört dazu auch immer die Anerkenntnis, ja, dass man den Standpunkt des anderen ja nicht auch immer zwangsweise umdrehen muss. Insofern glaube ich, dass wir gut daran tun, in der Diskussion auch einfach mal Meinungen stehen zu lassen, ja, und aushalten zu können, um gemeinsam auch im Miteinander da ein bisschen Druck und Reibung auch auszunehmen.
Mhm. Meine letzte Frage, die ich dir jetzt noch abschließend stellen möchte, so in den ersten Wochen hier in Berlin, gibt es irgendwie so einen Punkt, eine Begegnung, ein Erlebnis, wo dir Gott besonders oder vielleicht in überraschender Weise begegnet ist?
Ja, das gibt es. Und zwar mein erster Tag als gewählter Abgeordneter im Reichstag. Man würde ja erwarten, man ist das erste Mal dort, alles neu. Ja, und ich habe wirklich dieses Gefühl gehabt, ich gehöre hier hin. Das war so, als hätte ich schon Jahre dort gearbeitet. Ne, ich habe mich nicht verlaufen, nicht ein einziges Mal. Und das ist wirklich weitläufig hier. Und ich spüre wirklich so eine starke Salbung auf der Aufgabe und habe das Gefühl, zur richtigen Zeit hier am richtigen Ort zu sein. Das war ein ganz warmes, ganz wunderbares Gefühl. Und das habe ich heute noch jeden Tag.
Und das, hoffe ich, hält die nächsten Jahre auch so an. Dafür wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen. Alexander Jordan, ganz lieben herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Ich danke auch, lieber Oliver.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.